Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder eine Folge Bits and Bytes. Das heißt für euch kleine Wissenshäppchen rund um die Themen IT und Digitalisierung. In der heutigen Folge geht es um das Thema Red Teaming. Und darüber spreche ich nicht alleine, sondern mit meinem Gast Nina Wagner. Ich bin Alexa, euer Host für die heutige Folge. Los geht's! Hallo Nina, wir haben schon mal gesprochen und zwar zum Thema Pentesting. Also wer jetzt die Folge Pentesting noch nicht gehört hat, kurz stoppen, die Folge hören und dann wieder hierher zurückkommen. So. Aber für alle, die vielleicht trotzdem nicht mehr im Kopf haben, wer du bist oder die Folge einfach nicht hören wollen mit dem Pentesting, Nina, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, erstmal danke, dass ich ein zweites Mal dabei sein darf. Genau, ich bin Nina, ich bin eine von den drei Gründern von den Mindbytes. Wir sind spezialisiert auf Pentesting und Red Teaming. Ich selbst habe ursprünglich mal Mathe studiert, bin dann ins Pentesting geraten, sozusagen zum Berufseinstieg, seitdem dort geblieben. Und das ist die kurze Zusammenfassung.
Perfekt. Und wer die längere Version will, sollte, wie gesagt, die andere Folge nochmal hören. So, jetzt genug Werbung für die vorherige Folge. Was ist denn Red Teaming, also rote Team?
Genau, also beim Red Teaming geht es darum, dass man reale Angriffe simuliert. Also das heißt Angriffe auf IT, auf Unternehmen. Im Gegensatz zu Pentesting ist Red Teaming tatsächlich etwas umfangreicher. Das heißt, da geht es dann in aller Regel nicht nur um diese technischen Schwachstellen in irgendwelchen IT-Systemen, IT-Komponenten, sondern es geht ums Gesamtheitliche, um das ganze Unternehmen, dass man auch schauen kann, kann ich hier irgendwie in dieses Gebäude reinkommen, sei es jetzt per Social Engineering, dass ich da im einfachsten Fall mit durch die Türe laufe oder irgendwelchen schönen Geschichten vorbereite und erzähle und das halt vielleicht noch mit irgendwelchem Material untermauere, was ich vorbereitet habe. Oder vielleicht sind auch irgendwelche Türen oder andere physischen Sicherheitsmaßnahmen unsicher. Also da ist meistens ein viel breiteres Feld sozusagen offen, auf dem man sich bewegen kann. Und dann geht es eben darum, gewisse Ziele, die man mit dem Kunden vereinbart hat, zu erreichen. Das kann dann ein gewisses System sein. Zum Beispiel hatten wir jetzt letztens was, da war dann das Ziel, auf dem Backup-System eine Datei zu hinterlassen. Also so als quasi Erfolgskriterium am Ende. Man kann genauso auch noch Zwischenziele stecken, dass man halt das sozusagen auch mehrstufig aufbaut. Von außen reinkommen, von innen dann in einen gewissen Bereich und dann je nachdem, wie komplex das Ganze auch ist. Und beim Red Teaming ist es auch so, dass auf Kundenseite nur ganz wenige Bescheid wissen. Das heißt, es soll ja möglichst realistisch sein. Das heißt, wenn ich da jetzt versuchen möchte, irgendwie reinzukommen in so ein Gebäude, sollte nicht vorher im Intranet angekündigt worden sein, hey, das hier ist übrigens die Nina und die wird hier versuchen reinzukommen und lasst sie nicht rein. Also das wäre nächste Stufe. Aber genau, das heißt, da wissen nur diejenigen, die es beauftragen und, sag ich mal, gewisse Personen, die im Notfall, falls das aufliegt, dann auch deeskalieren können und sagen können, hey, das war eine Übung. Die sind eingeweiht, aber der Rest nicht. Das heißt, es ist wirklich so unter den realistischen Umständen wie möglich in der Umsetzung.
Das heißt, auch im Vergleich zum Pentesting, wo wir drüber gesprochen hatten, da ging es ja darum, dass du auch gesagt hast, ihr bekommt oft schon vorab Informationen, wie zum Beispiel schon Zugangsdaten und dass ihr schon im System arbeiten könnt. Das ist aber Red Teaming komplett ausgeschlossen und ihr agiert eigentlich wie ein echter Angreifer, der erstmal gar keinen Zugriff
hat. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen, es ist aber, sag ich mal, unüblicher. Aber man kann auch sagen, man startet so ein Red Teaming von innen, weil es kann ja auch sein, da muss man jetzt immer wieder auch überlegen, aus welcher Perspektive gehe ich jetzt von einem Angriff aus? Ist es jemand, der übers Internet kommt? Ist es ein Innentäter, der halt irgendwie hier auch mit einem normalen Büro-Benutzerkonto auch arbeitet? Ist es einer von meinen Dienstleistern? Also je nachdem, was ich jetzt sozusagen als Startpunkt, als Perspektive voraussetzen möchte, kann man auch im Voraus Informationen bekommen oder nicht. Das ist halt im Endeffekt so eine Designentscheidung, die man treffen muss. Was wir auch immer mal machen, ist so ein Projekt dann in zwei Teile zu teilen und zu sagen, wir starten einmal von außen und entweder schaffen wir es dann quasi selbst mit rein oder halt nicht und im zweiten Teil bekämen wir dann ansonsten eben Zugangsdaten. Genau, weil ansonsten kann man halt von außen unendlich viel Zeit irgendwie aufwenden und im es gibt ja auch diesen Ansatz Assume Breach oder diesen Gedanken, diese Philosophie, dass man halt sagt, okay, geh einfach davon aus, früher oder später schafft es jemand bei dir ins Unternehmen rein. Und ob das jetzt heute funktioniert oder morgen, weil dann irgendwie wieder eine, weiß ich nicht, kritische Schwachstelle ist und du nicht schnell genug die System gepatcht hast oder morgen irgendwie ein Mitarbeiter dann auf Phishing reinfällt, aber heute halt nicht. Also gibt ja verschiedene Varianten, die man jetzt nicht unbedingt immer in der Kontrolle hat. Deswegen kann es dann auch durchaus sinnvoll sein zu sagen, hey, wir starten von innen. Dann sparen wir uns diesen Teil von außen sozusagen.
Und ist es dann auch so, wenn wir nochmal Pentesting und Red Teaming vergleichen, dass es beim Pentesting vor allem darum geht, die Schwachstellen zu identifizieren, während ihr beim Red Teaming dann auch versucht, Schaden in Anführungszeichen zu verursachen? Oder ist einfach nur der Umfang, also der Scope größer, wo ihr sucht?
Also Schaden verursachen möchten wir auch beim Red Teaming nicht, sondern am Ende kommt da auch wiederum ein Bericht raus, so wie ich es bei dem Pentesting auch erzählt hatte. Beim Red Teaming geht es aber vielmehr auch darum zu gucken, werden wir dabei erkannt? Und falls ja, und wie laufen dann die Prozesse ab? Gibt es da irgendwelche Lücken in dem, wie es eigentlich sein sollte? Also um das einfach mal so, diese gesamte Kette mal durchzuspielen. Das heißt auch, wenn man bei so einem Pentest irgendwie was untersucht, da braucht man sich nicht verstecken. Um bei diesem Beispiel aus der Folge vom Pentesting zu bleiben, wenn wir uns dieses Haus da irgendwie angucken und dann die Fenster analysieren, dann brauche ich mich dabei irgendwie nicht verstecken, brauche irgendwie keine Verkleidung, ich weiß nicht was. Also kann ich einfach hingehen mit meinem Firmen-T-Shirt und sagen, hey, und kann mich kurz noch mit den Leuten drumherum unterhalten. Und wenn die fragen, was ich mache, kann ich denen sagen, was ich mache. Bei einem Red Team würde ich das nicht tun. Da würde ich versuchen, in der Masse unterzugehen oder eben nicht aufzufallen und es möglichst legitim erscheinen zu lassen, was ich hier gerade tue. Sowohl, wenn ich irgendwo physisch vor Ort bin, als auch bei dem Technischen. Das heißt, da ist sozusagen das Vorgehen ist verdeckt. Das heißt, man möchte erstmal nicht auffliegen. Und auch da kann man dann mit dem Kunden besprechen, hey, wenn sich das Projekt dem Ende nähert und wir sind noch nicht aufgefallen, dann werden wir halt mal immer lauter und gucken, wann mal irgendwer was reagiert, ne? Also im ersten Schritt mal irgendwelche technischen Alarme auslösen, dann hoffentlich, dass da halt dann auch irgendwelche Personen reagieren und irgendwelche Meldeketten losgetreten werden. Also kann man dann auch gucken, dass man so provoziert auffliegt am Ende, falls das bis dahin dann nicht passiert ist.
Das heißt nochmal zusammengefasst, das Ziel von Red Teaming ist dann vor allem eigentlich, sage ich so ein bisschen mal, die Menschen zu testen oder auch das System, also die Komponenten, wenn ich jetzt Menschen auch als Komponente bezeichne, die dafür zuständig sind, zu Alarm zu schlagen und sagen, hier stimmt was nicht und darauf
Prozesse,
hinzuweisen.
Genau, also organisatorische Prozesse, Faktor Mensch ist da meistens mit inkludiert, technische Schwachstellen, also so IT genauso. Was halt auch so ein Unterschied ist, bei einem Red Teaming reicht uns am Ende ein Weg zu unserem Ziel. Das heißt, dadurch, dass wir da auch sehr vorsichtig agieren und ja nicht auffallen wollen, wenn wir da jetzt nicht wie bei einem Pentest überall mal draufklopfen und an jedem Fenster mal rütteln, sondern sehr zielgerichtet vorgehen und vielmehr beobachten und überlegen, was tun wir und was könnte wie auffallen. Und bei einem Pentest geht es dann eher darum, möglichst viele Schwachstellen in kurzer Zeit sozusagen zu finden. Das sind andere Zielsetzungen.
Und was ist das, was Unternehmen mehr nützt oder in welcher Situation sollte man sich für was von den beiden entscheiden?
Das hängt primär vom Reifegrad ab. Das heißt, typischerweise ist Pentest am Anfang die schlauere Idee. Das heißt, erstmal nach möglichst vielen Schwachstellen zu suchen, die möglichst effizient zu finden, zu beheben. Und Red Teaming ist auch eigentlich nur dann sinnvoll, wenn es überhaupt schon etablierte Prozesse und entsprechende Verantwortliche gibt, die dann auf solche Angriffe überhaupt reagieren können. Also ein Blue Team, Incident Response, wie auch immer, ein externes SOC, also was auch immer da dann die Namen intern dafür sind. Und solange es sowas nicht gibt, braucht man eigentlich mit einem Red Teaming gar nicht anfangen, weil wer soll ihn dann erkennen, ne? Also wenn ich jetzt hier einen Feuermelder testen möchte, da muss da auch erstmal in diesem Raum sein, weil sonst brauche ich jetzt hier nicht testweise Rauch machen, wenn gar kein Feuermelder was melden kann.
Wir kürzen eure To-Do-Liste. Glaubt ihr nicht? Passt auf. Seit dem 1. August 2024 ist der EU AI Act in Kraft. Und seit dem 2. Februar 2025 gelten bereits die ersten Vorschriften. Dazu zählt unter anderem auch, dass man beim Umgang mit KI gewisse Kompetenzen nachweisen muss. Ups, auch vergessen? Kein Problem, denn wir haben die Lösung. Unser neues E-Learning zum EU AI Act hilft euch, genau dieses Problem zu bewältigen. In diesem E-Learning lernt ihr KI-Grundlagen, bekommt einen grundlegenden Überblick über den AI Act, versteht, welche rechtlichen Aspekte beim Umgang mit KI betrachtet werden müssen und welche Rolle Ethik und Umwelt im Umgang mit KI spielen. Klingt interessant? Es wird noch besser. Das Training hat eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von ca. 1,5 Stunden. Und die Lizenzen beginnen bereits bei 40 Euro pro Person. Unschlagbar, oder? So günstig war Rechtskonformität noch nie. Mehr dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß!
Und was ist so deine Erfahrung? Was ist, funktioniert meistens am besten? Oder wenn es was gibt, was immer gut funktioniert, sonst nenn auch gerne mal deine Favorites.
Du meinst so an Angriffstechniken?
Wie man reinkommt ins Unternehmen, also reinkommt oder dann eben so lange macht, bis es dann mal zu irgendeinem Alarm kommt.
Genau, also von außen, so der erste Schritt involviert meistens schon den Faktor Mensch. Das heißt, dass irgendeine Art von Social Engineering mit dabei ist. Sei es dann irgendwie per Phishing oder artverwandte Dinge, die dann, sage ich mal, digital funktionieren oder vielleicht noch per Anruf oder eben auch vor Ort. Und da ist meine Erfahrung tatsächlich, dass Tailgating immer noch ziemlich gut funktioniert.
Willst du einmal kurz erklären, was das heißt?
Ja. Das heißt, dass man im Endeffekt einfach mit anderen Leuten mit durch die Türe läuft. Das heißt, man passt irgendwen ab und was ich dann ganz gerne mache, ist, ich tue so, als würde ich telefonieren, gehe da zielstrebig mit rein und da braucht man meistens nicht mal groß irgendwie Verkleidung oder irgendwas an Ausweis faken oder so. Also funktioniert meistens noch erstaunlich gut und ansonsten kann man sich halt dann noch die wildesten Szenarien auch ausdenken. Also beispielsweise haben wir uns schon mal als Mitarbeiter von der Troubleshooting GmbH ausgegeben, die irgendwelche sporadischen Netzwerkprobleme dann halt untersuchen soll. Entsprechend dann auch Mails gefaked, die dann in unserer Outlook-App waren mit, guck, das hier ist der interne Ansprechpartner, ist irgendwie dann der IT-Leiter oder so, ne, kriegt man ja über Social Media oder was auch immer raus. Im besten Fall hat man vorher auch noch die Mail-Signatur von dem Unternehmen, sei es jetzt über irgendein Kontaktformular auf der Website oder wie auch immer. Also man kann ja die Mails möglichst authentisch dann sozusagen auch nachbauen. Und so eine Beauftragung dann auch faken. Und dann muss man, wenn man das dann vor Ort jemandem zeigt und sagt, hier, aber guck, hat mich beauftragt und ich darf das, da müssen die Leute, glaube ich, auch erstmal dann das Verständnis haben, dass das gefälscht sein kann, was man gerade in dieser Outlook-App hier sieht. Also, dass man das manipulieren kann.
Total. Und dann, das geht jetzt ein bisschen vielleicht weg vom Thema, aber was ich mir nur denke, ja, es können dann irgendwelche Sicherheitsmechanismen aktiviert werden, dass man sagt, okay, weiß ich nicht, du musst dann immer noch mal bei einer anderen Person nachfragen, ob das wirklich beauftragt wurde. Aber irgendwann, das ist so, mir hat das mal einer gesagt, ich fand das so schön, der hat gesagt, wir sind so sicher, dass wir nicht mehr arbeiten können. Der hatte sich damals über seinen Rechner und so aufgeregt, weil da zu viel.
Ja, das soll es natürlich nicht sein.
Genau.
Ja.
Genau. Aber gut, das ist dann nicht mehr bei euch, weil ihr sagt nur, was sind die Schwachstellen und dann zu überlegen, wie sie behoben werden können, welche Systeme sich dann die Unternehmen überlegen können, um dafür zu sorgen, dass sowas dann nicht passiert und einfach ein Auftragnehmer angeblich oder ein Dienstleister durchgewunken wird, das müsst ihr dann nicht im konkreten Fall umsetzen.
Genau, in der Umsetzung sind wir raus. Weil du es gerade ein bisschen auch angesprochen hast, ich finde bei solchen Social Engineering-Themen das immer sinnvoll zu überlegen, habe ich einen guten Ratschlag, wie das verhinderbar gewesen wäre. Das heißt, was ich zum Beispiel nie machen würde, wäre jetzt irgendwie einen Herzinfarkt zu simulieren, um jemanden da vom Empfang wegzulotsen und dann huscht in der Zwischenzeit jemand da rein. Ne? Also ich finde, da gibt's halt so gewisse Grenzen. Natürlich kann man das machen, aber dann so die menschliche Hilfsbereitschaft dann zu krass, also weiß ich nicht, das finde ich dann irgendwie schwierig in der Umsetzung. Und meistens gibt's ja auch andere Wege, um es zu erreichen, wo man dann gute Vorschläge noch hat, wie man es besser machen kann.
Du meinst jetzt, bevor man den Menschen antrainiert, sie dürfen nicht mehr hilfsbereit
sein. Genau, also das ist ja jetzt auch nicht das Ziel. Also
du bewegst dich nicht weg von dem Schein, egal was passiert. So, ja. Ja, verstehe.
Also in der Welt möchte ich dann auch nicht leben.
Nee, das stimmt. Und du hast vorhin einfach nur mal noch kurz den Begriff Blue Team reingeworfen. Mhm. Gibt es generell noch mehr Farben? Und wenn ja, was bedeuten die?
Genau, also Red hatten wir. Blue ist im Endeffekt dann die Verteidigungsseite. Das heißt, Team beim Kunden in dem Fall, bei irgendeinem Unternehmen, die Angriffe erkennen und abwehren sollen. Dann gibt es noch Purple Teaming. Das ist im Endeffekt die Mischung ja aus Blau und Rot, ist lila. Und da ist es vom Ansatz her so, dass das Red Team sehr eng mit dem Blue Team zusammenarbeitet und irgendwelche Aktivitäten dann meistens halt auf IT-Systemen, wie auch immer, durchführt und das Blue Team quasi in Echtzeit mehr oder weniger beobachtet, erkennt es das. Also das heißt sehr, da sind alle dann eingeweiht, das ist jetzt nicht mehr dieser verdeckte Ansatz, aber es geht auch darum, Lücken in der Angriffserkennung wiederum zu finden und dann im Endeffekt das Monitoring nachschärfen zu können, was man da dann noch weiter erkennen könnte von so typischen Angriffsmustern. Und zu guter Letzt gibt es noch das Y-Team, also das Weiße. Das sind die Leute, das hatte ich vorhin schon kurz beschrieben, die eingeweiht sind auf Kundenseite während so einem Red-Teaming. Genau, das müsste es dann sein.
Ich habe irgendwann mal, aber ich weiß nicht mehr, was die Farbe war, aber ich glaube, es war Green.
Green.
Und die waren dann dafür zuständig, dass es den Leuten gut geht, glaube ich. Die waren dann so ein bisschen die Feel-Good-Leute, glaube ich, die dann, wenn ein Angriff da ist, dass die dann reagieren müssen und gucken müssen, dass, weiß ich nicht, wenn jemand 24/7 arbeiten muss bei einem Vorfall, dann
dass der eine Pizza bekommt.
Ja, ich glaube, das war's. Ich müsste auch nochmal nachgucken.
Habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber man weiß ja nie.
Ja, ich weiß auch nicht.
Da sind wir auch wieder bei dem Thema so Begriffe in IT-Sicherheit, Pentesting im Speziellen oder wahrscheinlich so der gesamten Welt. Also da gibt's ja auch so viele Varianten und so viele verschiedene Verständnisse auch für einen Begriff. Also ich sage auch immer, verlasst euch halt nicht so auf ein Wort, sondern redet drüber, was er inhaltlich meint, weil das ist schon sehr, sehr chaotisch, was da das Begriffsverständnis teilweise angeht, ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, was ist oft der Beweggrund von Unternehmen, dass sie zu euch kommen und Red Teaming beantragen? Also das sind die, dass die sagen, wir sind so gut aufgestellt, wir wollen jetzt einfach mal prüfen, ob es wirklich gut funktioniert oder gab es einen Vorfall und das hat das ausgelöst, weil ist ja leider oft noch so, dass das ganze Thema Security und ich kümmere mich vorher drum und gucke mal präventiv, ob alles funktioniert, ist ja nicht immer auf dem Schirm der Unternehmen. Deswegen, was ist so oft der Auslöser, warum sich jemand dafür interessiert?
Genau, also im Endeffekt geht es dann darum zu sagen, wir wollen mal das, was wir jetzt hier die letzten Jahre dann meistens aufgebaut haben, wirklich auf die Probe stellen unter möglichst realistischen Umständen. Und es gibt dann auch Fälle, wo es Vorfälle vorher gab. Also ich glaube, das kriegen wir auch gar nicht immer unbedingt mit, weil das ist ja auch nicht unbedingt die Regel, dass die dann an die Öffentlichkeit immer geraten. Aber also durchaus auch Vorfälle kleinerer, mittlerer Art, weiß ich nicht, die dann sowas nochmal beschleunigen oder als Auslöser nehmen. Aber ich sag mal, diejenigen, die zum Thema Red Teaming auf uns zukommen, die haben in der Regel schon einen fortgeschrittenen Reifegrad, genau.
Hast du abschließend noch einen Tipp für Unternehmen, die vielleicht noch gar keinen Reifegrad haben und sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, jetzt diese Folge hier angehört haben, weil sie gesagt haben, es ist dieses Red Teaming? Was würdest du denen mitgeben?
Grundsätzlich, wenn es jetzt das Thema Cybersicherheit noch in den Kinderschuhen steht, würde ich sagen, erstmal so die grundsätzlichen Hausaufgaben erledigen. Das heißt, ich glaube, du hast ja auch mit dem Fabian Böhmer gesprochen, wo es um so Hardening-Themen ging. Also, sag ich mal, die Basics sozusagen erstmal selbst angehen. Danach wäre dann so der erste sinnvolle Schritt Pentesting. Darauf basierend dann weiter nachschärfen, auch organisatorisch Prozesse einführen, gucken, dass die gelebt werden und so weiter. Und das dann, aber das ist, glaube ich, vom Horizont dann halt eher innerhalb von Jahren gedacht, ne? Wäre dann halt ein Red Teaming eine coole Überprüfung. Aber ich sag mal, die ersten paar Jahre, wenn es jetzt wirklich alles noch in den Kinderschuhen ist, sind Pentests meistens so das effektivere oder effizientere vom Vorgehen.
Okay, das können wir nochmal festhalten. Erstmal einen Pentest machen, um überhaupt mal sich klar zu sein, was sind meine Schwachstellen.
Ist dann auch budgetschonender.
Das auch noch, also ne, erstmal den Budget schon nach dem Pentest machen und dann, wenn ihr sagt, okay, jetzt haben wir so viel Energie reingesteckt, ein super sicheres IT-System zu bauen, jetzt wollen wir auch mal sehen, wie sicher ist es denn dann.
Und eben halt auch mit diesem gesamtheitlichen Prozessor, Menschen, IT, von mir aus auch noch dann vor Ort mal zu gucken. Also
funktionieren
wirklich Kombination.
Die Systeme, die wir uns da überlegt haben.
Ja.
Genau. Cool. Dann will ich das mal so mitgeben, außer du hast noch abschließende Worte.
Das passt für mich. Danke wieder für die Einladung, Alexa. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke dir. Das war's von uns. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge Bits & Bytes mit euch. Macht's gut.